Rethink Agriculture – Von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden.
Ich würde die Frage auch immer ganz gern einfach beantworten können. Wie viel Stickstoff liefert eine Zwischenfrucht im Frühjahr der Folgekultur nach? Am liebsten mit einer einfachen Zahl, 90 Kilogramm Stickstoff. Die Wahrheit ist aber, diese Frage lässt sich ganz und gar nicht einfach beantworten, weil das hängt einerseits von der Biomasse der Zwischenfrucht ab. Das heißt, wie viel ist es, welche Zusammensetzung hat es, welche Qualität hat diese Biomasse? Und andererseits hängt es aber auch davon ab, wie die mikrobielle Aktivität im Boden ist. Und das wiederum hängt von der Witterung ab, hängt von der Bodenbearbeitung ab, vom Umbruch und vielen anderen Managementfaktoren. Wir versuchen dir in diesem Video einen kompakten Überblick zu geben, wie dieses System funktioniert, damit du verstehst, wie viel Stickstoff deine Zwischenfrucht nachliefern kann. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Ich freue mich, dass du dabei bist. Es geht um die Nachlieferung an Stickstoff durch eine Zwischenfrucht. Das heißt, wir wollen, dass die Folgekultur, dass der Mais zum Beispiel ausreichend versorgt ist mit Stickstoff im folgenden Jahr. Und da spielt natürlich die Zwischenfrucht eine bedeutende Rolle. Warum ist dieser Nährstoff Stickstoff eigentlich so wichtig? Ganz einfach, weil die Pflanze zum größten Teil aus dem Element Stickstoff besteht. Das einzige Element, das noch wichtiger in der Masse ist, ist Kohlenstoff. Das bekommen wir aber gratis aus der Luft. Deshalb ist das so wichtig. Bevor man aber der Frage nachgeht, wie viel Stickstoff liefert eigentlich meine Zwischenfrucht im Folgejahr, im Frühjahr nach, sollte man aber eigentlich mal einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, okay, eigentlich ist der Stickstoff im ackerbaulichen Sinn in einem Kreislauf, wenn man diesen Stickstoff Kreislauf nennt. Es wird ja permanent im Boden Stickstoff mineralisiert, es kommt permanent was nach, selbst wenn man gar keine Zwischenfrucht hat, also wenn es eine Schwarzbrache ist. Und davor ist es wichtig, sich bei der Entscheidung, welche Zwischenfrucht man aussieht, welche Zwischenfruchtmischung man wählt, ist es entscheidend, sich zu überlegen, was ist da mein Ziel. Bin ich ein Betrieb, wo ich einen Stickstoffüberschuss habe vielleicht, weil ich viel Wirtschaftsdünger im Betrieb habe, dann will ich ja Pflanzen haben, die den Stickstoff im Sommer speichern und über den Winter bringen und dann freisetzen. Habe ich einen Betrieb, wo ich eher zu wenig Stickstoff im Kreislauf habe, reiner Ackerbaubetrieb, biologischer Betrieb, dann will ich Leguminosen vielleicht integrieren, die mir den Stickstoff aus der Luft binden und frischen Stickstoff in den Kreislauf bringen. Und es ist natürlich auch noch wichtig, was will die Folgekultur? Es gibt Kulturen wie den Mais, die einen hohen Stickstoffbedarf haben. Da gibt es aber auch Kulturen wie zum Beispiel der Kürbis oder die Zuckerrübe oder gar die Sojabohnen-Leguminosen, die dann immer weniger Stickstoff haben. Das heißt, zuallererst müssen wir uns klar sein, was sind die Ziele der Zwischenfrucht, wie schaut mein Stickstoffkreislauf aus und dann, abgeleitet davon, wähle ich die Zwischenfrucht. Übrigens Hinweis, weil dieser Stickstoffkreislauf ja ganz, ganz betriebsspezifisch ist und bei jedem anders ist, haben wir unser Just to Grow-Programm entwickelt, wo wir mit dir gemeinsam deine individuelle Zwischenfruchtmischung entwickeln und produzieren und dir dann liefern, sodass du eben deinen Stickstoffkreislauf und auch deine anderen Ziele, die dir wichtig sind, wirklich bestmöglich erreichen kannst. Das Ganze gibt es auf 25 Hektar. Wir versuchen, die Mischung immer so artenreich, so divers wie möglich zu machen. Saatgut ist auch immer behandelt mit Spurenelementen und einer Biostimulanz. Wenn es dich interessiert, schau auf unsere Website, kontaktiere uns, ich würde mich freuen. Und jetzt geht's wieder weiter.
Werbung Ende.
Wenn wir jetzt diese Ziele festgelegt haben und unseren Stickstoffkreislauf kennen, dann wollen wir natürlich wissen, wovon ist das jetzt abhängig? Wie viel von diesem in der Pflanze, in der Zwischenfrucht gebundenen Stickstoff kommt im Frühjahr nachgeliefert? Und das ist von zwei Faktoren grundsätzlich abhängt. Das ist einerseits die oberirdische Biomasse einer Zwischenfrucht und das ist andererseits die Qualität dieser Biomasse. Die oberirdische Biomasse heißt, je mehr da steht, desto mehr Stickstoff ist in den Pflanzen gespeichert und desto mehr kommt wieder in den Kreislauf zurück. Warum spielt die unterirdische Biomasse da nicht so eine besonders große Rolle? Weil die Wurzeln nicht so schnell zersetzt werden können. Einerseits haben die auch weniger Biomasse üblicherweise, andererseits können die auch aufgrund dessen, dass sie im Boden geschützt sind von der Krümelstruktur, in tieferen Schichten, die weniger kälteren Temperaturen, können die nicht so schnell umgesetzt werden. Das heißt, im Vordergrund für eine Nachlieferung im Folgejahr steht die oberirdische Biomasse. Das können sein 500 Kilogramm Trockenmasse bei einem schlecht entwickelten Zwischenfruchtbestand. Das können aber auch bis zu 5000 Kilogramm Trockenmasse pro Hektar bei einem sehr gut entwickelten Zwischenfruchtbestand sein. Das ist aber nur die eine Seite. Eben die andere Seite ist, welche Qualität hat diese Biomasse? Das heißt, aus welchem Material besteht es? Und da spielt das CN-Verhältnis wieder eine ganz bedeutende Rolle. Das CN-Verhältnis ist das Verhältnis an Kohlenstoff und Stickstoff in der oberirdischen Biomasse. Das heißt, die Biomasse, die wir da haben, die schauen wir uns an und schauen, wie viel davon ist Kohlenstoff, wie viel davon ist Stickstoff. Wie schnell das dann freigesetzt wird von den Mikroben, hängt eben von dem CN-Verhältnis ab. Das heißt, wenn das Material ein CN-Verhältnis hat von 24 zu 1 oder weniger, das heißt 24 Teile Kohlenstoff, ein Teil Stickstoff, wenn das Material weniger, ein niedrigeres CN-Verhältnis hat, das heißt tendenziell weniger Kohlenstoff und mehr Stickstoff, dann wird bei der Freisetzung der Mikroben im Boden, also der Bakterien und Pilze, schon bei der Zersetzung des Materials Stickstoff frei. Es wird also Stickstoff mobilisiert. Wenn das Material aber ein weiteres CN-Verhältnis hat, das heißt tendenziell mehr Kohlenstoff und weniger Stickstoff hat, alles über 24 zu 1, dann benötigen die Mikroben bei der Zersetzung des Materials schon frei verfügbaren Stickstoff aus der Bodenlösung und binden den. Das heißt, es wird sogar bei der Zersetzung Stickstoff immobilisiert. Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Es ist abhängig davon, was für Material wir haben in der oberirdischen Biomasse, welches CN-Verhältnis wir da sehen. Und das wiederum ist abhängig einerseits von der Pflanzenart, von der Pflanzenfamilie, grob gesagt, und andererseits von der Entwicklung. Bei den Leguminosen ist es so, dass sie durchwegs, das heißt vom kleinsten bis zum größten Stadium, ein CN-Verhältnis von unter 24 zu 1 haben. Das heißt, alle Leguminosen, alle Pflanzenreste von Leguminosen der Zwischenfrucht, die werden schon relativ schnell und relativ früh zersetzt und bei der Zersetzung wird relativ schnell und früh auch schon stickstofffrei. Das heißt, im Frühjahr, wenn Leguminosen zersetzt werden, wird schon gleich Anfang an stickstofffrei. Bei Kreuzblütlern oder Gräsern zum Beispiel ist es aber anders. Da ist das abhängig vom Entwicklungsstadium. Solange diese Pflanzen noch in der vegetativen Phase sind, solange sie also noch nicht nach oben schießen, solange sie in der Bestockung sind, die Gräser oder die Kreuzblütler unten ihre Rosetten bilden und noch nicht nach oben ihre Stängel schieben für Entwicklung in Richtung Blüte gehen, solange sie also niedrig bleiben, haben sie ein enges CN-Verhältnis. Das Material wird also schnell zersetzt und bei der Zersetzung wird schon Stickstoff frei. Bei Gräsern bedeutet das in der Praxis, windharte Gräser, ein Grünschnittrocken, der noch nicht ins Schossen kommt, der wird relativ schnell wieder Stickstoff freisetzen. Ein weit entwickelter Sandhafer, der schon Richtung Blüte geht und dann abstirbt, hat ein weites CN-Verhältnis von weit über 24 zu 1, teilweise bis zu 50 zu 1. Der braucht bei der Zersetzung Stickstoff. Es kommt also zu einer Stickstoffimmobilisierung und dieser Stickstoff wird erst später im Frühjahr frei. Je weiter also diese Pflanzen entwickelt sind, das bedeutet, ist das Gleiche aber auch für die Kreuzblütler, für einen Ölrettlich oder für eine Gräse, äthiopischen Kohl, alles das Gleiche. Je weiter die entwickelt sind in ihrer Entwicklungsphase, je näher sie schon bei der Blüte sind, desto weiter ist das CN-Verhältnis und desto langsamer passiert die Zersetzung und desto weniger Stickstoff wird gleich am Anfang frei. Das heißt, die Freisetzung verlagert sich dann nach hinten. Wir wissen jetzt also, entscheidend ist die Biomasse auf der einen Seite, aber auch wie diese Biomasse zusammengesetzt ist. Je enger das CN-Verhältnis dieser Biomasse ist, das heißt, je mehr Leguminosen in der Mischung noch sind, wenn sie abgestorben wird oder wenn sie in den Verrottungsprozess kommt, beziehungsweise je weniger weit entwickelt die Pflanzen sind, die da drin stehen, wenn das jetzt Kreuzblütler oder Gräser sind oder Korbblütler, je weniger weit die entwickelt sind, desto enger ist das CN-Verhältnis, desto schneller kommt dieser Stickstoff, der in der Masse gebunden ist, wieder zurück und kann von den Folgekulturen genutzt werden. Je weiter diese Pflanzen schon entwickelt sind, desto länger dauert es. Da kann es dann im Frühjahr auch zu dieser sogenannten Stickstoffsperre kommen. Das heißt, es ist so ein weites CN-Verhältnis, so ein strohiges Material im Boden, dass gar kein frei verfügbarer Stickstoff da ist, denn der ganze frei verfügbare Stickstoff wird von den Mikroben benötigt, um das Material, dieses strohige Material zu zersetzen. Also einerseits Biomasse und Qualität der Biomasse, aber andererseits, es geht ja um Mikroben, es geht um Pilze, es geht um Einzeller, es geht um Bakterien, die diese Verrottung machen und diesen Stickstoff mineralisieren. Ist also wichtig zu verstehen, wovon ist diese Aktivität abhängig? Das heißt, wie schnell arbeiten diese Mikroben? Und das ist wiederum von drei ganz einfachen Faktoren abhängig. Das ist erstens die Temperatur, das ist zweitens der Sauerstoff und drittens die Feuchtigkeit. Temperatur bedeutet, ab 5 bis 8 Grad beginnt sich was zu rühren im Boden. Ab 5 bis 8 Grad beginnt, also sagen wir ab 10 Grad, fängt dann richtig eine Aktivität an. Und diese Kurve steigt dann nicht linear, sondern exponentiell. Oder vielleicht steigt auf jeden Fall nicht linear. Die steigt also stärker als eine Linear, als eine Gerade. Das bedeutet in einfachen Worten, die Aktivität zwischen 10 Grad und 20 Grad steigt viel stärker an. Bei 20 Grad sind die Mikroben um das 2- bis 3-fache aktiver wie bei 10 Grad. Das flacht dann irgendwann nach oben hinab. Das betrifft uns besonders im Sommer, wenn die Sonne stark einstrahlt und den Boden erhitzen kann. Über 35 Grad reduziert sich die mikrobielle Aktivität in der obersten Bodenschicht wieder. Ist für uns jetzt in dieser Betrachtung, nämlich Nachlieferung des Stickstoffs im Frühjahr, wahrscheinlich nicht so von Bedeutung. Das heißt, Temperatur, je länger das braucht, je länger der Boden erwärmt, je kühler das Frühjahr ist, desto langsamer passiert diese Nachlieferung. Zweiter Faktor, Sauerstoff. Sauerstoff ist ganz, ganz wichtig für die aeroben, heißt ja schon so, Mikroben, die für unsere Zersetzung und Verrottung notwendig sind, dass Stickstoff nachgeliefert werden. Je besser die Bodenstruktur ist, je mehr Sauerstoff im Boden vorhanden ist, desto schneller passiert diese Zersetzung in den obersten Schichten. Wie funktioniert das in der Praxis? Das organische Material wird ja von unter anderem ganz wichtig, Regenwürmer in den Boden gezogen und dann von Mikroben zersetzt. Und wenn das Ganze luftig ist, porenreich ist, dann kann da mehr passieren. Bedeutet aber auch, dass wir mit unseren Managementmaßnahmen, mit einer Bodenbearbeitung, mit allem, was wir an Eingriff in den Boden machen, natürlich auch diesen Sauerstoffhaushalt beeinflussen. Und eine Bodenbearbeitung bedeutet, mehr Sauerstoff kommt kurzfristig in den Boden und kann die Temperatur auf der einen Seite, aber auch vor allem den Sauerstoff an der anderen Seite stark beeinflussen und durch diesen starken zusätzlichen Sauerstoff die mikrobielle Aktivität stark anregen. Wohingegen bei gar keiner Bodenbearbeitung natürlich die Erwärmung auf langsamer ist, aber auch die Sauerstoffzufuhr und damit ganz allgemein diese Zersetzung, dieser Verrottungsprozess ins spätere Frühjahr verlegt wird. Das muss man wissen. Und der dritte Faktor ist die Feuchtigkeit. Mikroben brauchen Feuchtigkeit. Das heißt, es soll nicht zu trocken sein und es soll nicht zu nass sein. Staunässe ist schlecht und Trockenheit ist schlecht. Und das können wir aber am wenigsten steuern, wenn die optimale Feuchtigkeit da ist, sind die am aktivsten, die Temperatur passt und Sauerstoff passt. Im Umkehrschluss heißt es, dass oft nach einer trockenen Phase und dann einem starken Niederschlag ein Mineralisierungsschub passiert, das schnell viel verrotten kann. Und auch das ist zu berücksichtigen, wenn man planen will, wie viel Stickstoff und wann vor allem der Stickstoff einer Zwischenwoche nachgeliefert wird. Wir können also in unseren Managementmaßnahmen, in der Unterstützung der Setzung, wenn wir die Zwischenfrucht zerkleinern, haben wir mehr Oberfläche, wo die Mikroben angreifen können. In der Bodenbearbeitung, wenn wir das seicht einmischen, ja, wenn durch die Bodenbearbeitung Sauerstoff in den Boden kommt, dann wird das alles beschleunigt. Das ist aber jetzt gar nicht zwingend notwendig, denn auch in einem No-Till-System, das heißt in einem System, wo man gar keine Bodenbearbeitung macht, funktioniert das natürlich. Da stellt sich der Boden dann etwas um. Das heißt, der Prozess verlagert sich nach hinten. Die Aussaat ist deswegen auch immer später. Alle Maßnahmen sind meistens ein Stück weit später, weil der Boden sich langsamer erwärmt und damit natürlich auch langsamer Sauerstoff in den Boden kommt. Aber der Kreislauf verdreht sich nur leicht. Das funktioniert also auch ohne Bodenbearbeitung. Aber wenn du Bodenbearbeitung machst, dann musst du damit klar sein, welche Auswirkungen das hat, nämlich eine schnellere Mineralisierung, eine schnellere Umsetzung des Stickstoffs. Und das Gleiche gilt für jede andere Maßnahme, die du bei der Zwischenfrucht machst. Je früher du mulchst, je früher du überhaupt eine Maßnahme setzt, desto früher regst du natürlich schon diesen Freisetzungsprozess an. Die endgültige Frage ist ja jetzt also, wie viel wirklich pflanzenverfügbaren Stickstoff liefert uns eine Zwischenfrucht zur Folgekultur? Und wie schon ganz am Anfang gesagt, die Frage lasse ich eigentlich nicht beantworten, aber nur um ein Gefühl zu bekommen, welche Größenordnungen wir da sprechen, wenn du einen Zwischenfruchtbestand hast, der gut ausgeglichen ist, wo auch ein hoher Anteil an Leguminosen vorhanden ist, dann gibt es diese Daumenregel, dass ein Bestand mit 10 bis 20 Zentimeter auch etwa 10 bis 20 Kilogramm Stickstoff der Folgekultur nachliefern kann und ein Bestand, der 1 Meter bis 1,50 Meter hoch ist, ebenso mit einem hohen Anteil an Leguminosen, der kann sogar 100 bis 150 Kilogramm Stickstoff nachliefern der Folgekultur, ist aber, wie gesagt, von den vorgenannten Faktoren abhängig und ist eigentlich nicht seriös, aber es ist ganz wichtig, um für dich Größenordnungen ins Spiel zu bekommen. Worüber reden wir? Bei einem kleinen Bestand reden wir natürlich auch über weniger Stickstoff und bei einem hohen Bestand mit viel Leguminosen können wir natürlich auch über hohe Summen, dreistellige Stickstoffsummen sprechen, die nachgeliefert werden können. Also ich hoffe, ich habe das Versprechen eingelöst und dir einen kompakten Überblick gegeben, wie diese Nachlieferung am Stickstoff bei einer Zwischenfrucht funktioniert. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.
Rethink Agriculture. Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.